Ihr Lieben, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Freude, mit euch einen Bibelvers zu teilen oder sogar zwei oder noch mehr, die mich ganz angerührt haben und ich hoffe, euch auch anrühren. Vielen Dank, ich will mich nochmal bedanken dafür. Ich war Freitag hier mit unseren Pfadfindern, da habe ich meine Kinder abgeholt. Es ist toll zu sehen, wenn sie hier sind und eure Wiese nutzen. Ich habe heute Morgen noch die Spuren gesehen. Das ist wohl der Preis, den man dafür zahlt, aber ich glaube, es erholt sich wieder alles. Genau, es soll heute Morgen um heilige Momente gehen. Heilige Momente, das ist so ein Versuch, etwas zu beschreiben, was für uns eigentlich gar nicht fassbar ist. Es gibt so Momente, wo Gott uns ganz tief anspricht. Das ist viel mehr als menschliche Worte. Das sind Ansprachen Gottes, Ansprachen des Heiligen Geistes in Zeiten, wo wir vielleicht ganz viele Fragen haben oder auch einen Zuspruch brauchen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann sind solche Momente ganz häufig zu finden, da wo Menschen in ihr Leben eine Ansprache Gottes bekommen. Wir kennen das vielleicht dadurch, dass ein Lied uns ganz besonders ans Herz geht. Oder ich war früher mal Kinderpastor, da fiel mir das auf, dass es gerade so Jungs gibt, die ihr ganzes Leben lang nicht hören, es schön nicht zu sehen. Und das ging mir manchmal so bei der Begrüßung, dass ich einfach nur jemandem gesagt habe, wie schön, dass du wieder da bist. Und wenn so ein Junge dann ADHS hat oder sonst was und ihm alle seine Leute sagen, du schon wieder, bewusst oder unbewusst, dann ist alleine sowas schon ein heiliger Moment für ihn, weil er sagt, hier werde ich im Namen Jesu begrüßt und das nehme ich wahr. So, und das geht vielfältig, genauso wie du das eben gesagt hast. Manchmal ist es ein Lied, was wir singen, was uns sehr nahe geht. Und manchmal ist das einfach ein Wort Gottes, was viel mehr ist als nur etwas, was wir schon lange nicht mehr gehört haben, sondern etwas, was tiefer geht, was unsere Seele berührt und dann wie ein zweischneidiges Schwert ist, so heißt das im Neuen Testament. Welche Frage hast du auf dem Herzen, wo du dir eine Antwort Gottes wünschen würdest? Das ist ja eigentlich so das, was ich mir wünsche, dass wenn wir Wort Gottes aufschlagen, dass wir eine Antwort auf unsere Fragen kommen. Dafür möchte ich gerne nochmal beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns ansprichst, dass du uns berührst, dass dein Geist unter uns ist und dass wir darauf vertrauen können, dass viel mehr passiert als das, was wir uns so vorstellen, sondern es ist dein Geist, der regiert und der uns tief anspricht. So öffnen wir unser Herz und warten, Herr, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Dir sei Ehre. Amen. Wir schauen uns heute eine Bibelstelle an, die zweimal in der Bibel auftaucht, einmal im Neuen und einmal im Alten Testament. Und die Situationen, in die sie hineingesprochen worden sind, die unterscheiden sich. Auf der anderen Seite gibt es da auch Ähnlichkeiten. Es ist ein krasses, ein wunderbares Eingreifen Gottes, was damit verbunden ist. Und es wird von einem Zeichen gesprochen. Es lohnt sich also, darauf zu vertrauen, dass Gott redet und antwortet. Welchen Satz geht es? Wir sehen ihn hier vorne. Matthäus 1, Vers 23 und er taucht in Jesaja 7, Vers 14 auf. Sie seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und dann taucht in Matthäus nochmal ein erklärender Text auf. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wir gehen zunächst mal ins Alte Testament und schauen uns an, in welche Situation dieser Vers hineingesprochen wird. Jesaja, das war einer der großen alttestamentlichen Propheten, lebte vor so rund 700 Jahre oder wirkte bis 700 Jahre vor Christus. Und ein Prophet, der hat die Aufgabe, dass er Worte Gottes an das Volk oder an die Regierenden, dann steht dann indirekt für das Volk, weitergibt. Und das waren auf der einen Seite Verheißungen, also sowas wie, bleibt dran, da kommt etwas Gutes auf euch zu, oder auch Warnungen, wo hineingesprochen worden ist, du bist auf dem falschen Weg, lass das, kehr wieder zurück zu dem, was Gott dir empfiehlt oder wie Gott dich leiten will. Und zu dieser Zeit war Israel unterteilt in das Nord- und Südreich. Das heißt, da ist schon etwas passiert, was nicht ganz so toll war, was nicht im Plan Gottes ist. Und König Ahas regierte das Südreich. Und insgesamt kann man sagen, die waren nicht auf einem guten Weg. Sie machten ihr Ding, wie das häufig so ist. Sie schlossen selbstständig Bündnisse mit anderen Völkern. Sie verließen die Anbetung Gottes und beteten irgendwelche fremden Götter an und entfernten sich so von Gott. Und Israel ist hier in dieser Situation insofern in einer existenziell bedrohlichen Situation, weil Völker gegen sie aufzogen und dort eine Bedrohungslage entstand. Werden wir erobert? Werden wir verschleppt? Das waren solche Fragen, die anstanden. Und wir sehen das ja auch im weiteren Verlauf des Jesaja-Buchs, dass das tatsächlich Realität wurde. Das heißt, die bedrohliche Situation war total real. Aber da stehen noch mehr Fragen hinter. Werden wir als Volk von der Bildfläche komplett verschwinden? Werden wir vergessen? Hat Gott uns vergessen? Ist überhaupt Gott noch mit uns? Dieser Immanuel, von dem da gesprochen wird, ist Gott mit uns? Die Situation, wo wir eintauchen, Jesaja 7, da ist Jesaja noch ganz am Anfang seines Wirkens. Das heißt, die Deportation oder sowas ist ganz weit entfernt. Und wir lesen hier in Jesaja 7, Vers 10 oder 10 bis 16. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach: Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch noch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich erstmal nur Bahnhof verstanden. Wenn es dir auch so geht, das kann gerne so sein. Deshalb lege ich ihn euch aus und will euch versuchen, etwas mehr mit diesen Bildern zu sagen. Also der Inhalt dieses Dialogs ist grundsätzlich: König Ahab soll an den Verheißungen Gottes festhalten. Und er soll sich nicht vor diesen heraufziehenden Feinden fürchten. Gott ist nämlich mit seinem Volk. Das ist eine grundsätzliche Botschaft, dass Gott an der Seite seines Volkes bleibt. Sogar dann, wenn es schwer wird, ist Gott nicht weg. Und hier passiert etwas sehr Besonderes. Ahas darf sich ein Zeichen erbitten. Er bekommt einen Freibrief, um zu sagen, sag mir doch mal, wie ich dir helfen kann, dass du sicher wirst in dem, was ich dir sagen möchte. Was brauchst du? Was darf sein, Ahas? Und es soll ein Zeichen sein, was wirklich übernatürlich ist. Es heißt da, erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Das heißt, das ist kein Zeichen, was manipulierbar ist, wie das so die falschen Propheten machen konnten. Die konnten auch echt gute Tricks, so Siegfried und Roy-mäßig konnten die Tricks. Ja, aber es geht jetzt nicht darum, dass Ahas hier angeboten bekommt, dass er einen Taschenspielertrick gezeigt bekommt, sondern er soll sich ein Zeichen erbitten, was nur Gott wirklich geben kann. Warum sind solche Zeichen überhaupt notwendig? Warum braucht Ahas so ein Zeichen und warum brauche auch ich manchmal so ein Zeichen? Weil ich glaube, dass in den herausfordernden Zeiten wir solche Zeichen brauchen, um zu verstehen, dass wir glaubensvoll handeln, auch wenn keine Anzeichen dafür sprechen. Ich habe ein schönes Zitat gehört, das will ich mit euch gerne teilen. Und das bringt Tanzen im Zusammenhang mit Glauben. Ja, früher war das ein bisschen verpönt. Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt, hieß es mal. Das können wir verwerfen. Ja, aber ich sage jetzt mal, für mich ist, ich bin jetzt eher ein Tanzmuffel, aber dieses Zitat finde ich richtig gut. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Das ist Hoffnung. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Ich habe es mal in einem Gottesdienst gemacht, da hatten wir eine Ballerina mit in der Gemeinde. Und ich habe sie gefragt, einen Tanz aufzuführen, ohne dass wir einen Musikton dazu hören. Eben, das ist eine Zumutung. Weil du irgendwie denkst, hier fehlt was. Die bewegt sich rhythmisch hervorragend, aber ich weiß nicht warum. Und dann kam irgendwann ganz leise die Musik, wurde dazu eingespielt und auf einmal stehst du da und sagst, boah, das macht so viel Sinn, was die da gerade macht. Und so geht's uns manchmal im Glauben. Wenn wir aus Handeln, obwohl die äußeren Anzeichen nicht dafür sprechen, dann sagen die Leute, du bist bekloppt. Aber wenn wir handeln und irgendwann stellt sich Gott zu dem, was wir dort vorher im Glauben schon ergriffen haben oder nenn es wie du willst, dann sagen die Leute, ja, ja, klar. Also Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glauben ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Gott weiß doch sehr genau, wie leicht es oder wie schwer es für uns ist, in solchen Situationen vertrauensvoll oder glaubensmutig zu handeln. Und deshalb kommt er hier Ahas sehr liebevoll entgegen und sagt, ich helfe dir, sag mir doch, wie ich dir helfen kann. Und die Antwort König Ahas ist insofern spannend, weil bestimmt alle frommen Applaus geklatscht hätten. Die hätten gesagt, ah ja, das hört sich so fromm, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Ja, wenn du die Versuchung von Jesus im Hinterkopf hast, wo er in der Wüste ist, ja, da gibt's eine ähnliche Frage an ihn. Und da antwortet er auch ähnlich. Aber Ahas hier, das ist jemand, der mit Glauben nichts zu tun hat, der nicht ausdrückt, ich brauche kein Zeichen, um glauben zu können. Sondern der wirft hier mit einer frommen Worthülse um sich und zeigt damit letztlich nur, dass sein Glauben substanzlos ist. Das ist hier fromm, aber es ist frommes Blabla. Er rechnet eben nicht damit, dass Gott eingreift und sagt deshalb, das Zeichen brauche ich nicht, sondern er braucht hier einfach eine Ausrede und geht dem Angebot Gottes aus dem Weg. Darauf sprach Jesaja, hör doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch noch meinen Gott ermüden? Eine interessante Aussage. Wenn du die Frage hast, ob Gott manchmal gelangweilt ist, ja, die Stelle kannst du nehmen und kannst sagen, ja, er ist von unserem frommen Blabla gelangweilt. Gibt sogar Stellen im Alten Testament, wo Gott sagt, ich will das nicht. Was ihr hier am frommen Blabla macht, wenn ihr auf der anderen Seite zum Beispiel Menschen unterdrückt, wenn ihr die Gerechtigkeit mit Füßen tritt, dann lasst das bitte, mir eure Opfer zu bringen. Fromme Worthülsen, leere Rituale gehören mit zu dem, was Gott langweilt. Und da sagt Jesaja zu Recht, das ist problematisch. Also, unser Vers ist für Ahas ein Wort mitten in seine Situation hinein, ein Zeichen, das Gott setzt, weil Ahas es selbst nicht erbittet. Er macht das nicht, obwohl er hätte tun können. Eine Antwort, die im Hintergrund hat, dass der hörenden Person der Glauben fehlt. Das musst du mitnehmen, wenn wir die im zweiten Mal angucken. Der hörenden Person fehlt der Glaube, dass Gott handelt. Jesaja 7, Vers 14 bis 16, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Ich gehe davon aus, dass das Wort Gottes immer eine Bedeutung hat in der Situation. Ich gehe sogar davon aus, dass wenn wir das lesen, dass Gottes Wort lebendig wird für uns. Von daher ist es erstmal nicht so eine Option zu sagen, ja, das ist so einer von den Sätzen, der macht erst 700 Jahre später Sinn. Sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was hat dieser Vers damals für Ahas zu bedeuten? Oder was könnte er bedeutet haben? Wir sind ja in einer Situation, in der Krieg vor der Tür steht. Und wo es bedrohlich ist, wo die Männer weg sind im Krieg, um das Land zu verteilen und wo die Realität ist, dass viele von ihnen sterben, ohne dass sie Kinder zeugen. Und die Frauen haben wahrscheinlich was ganz anderes zu tun. Die sehen ihre Männer nicht. Und wenn, dann ist das eine Situation, wo man eher sagt, werden wir überhaupt Kinder durchkriegen können, wenn Krieg ist? Also ich gehe davon aus, dass die Geburtenrate in der Ukraine sehr weit runtergeht. Wenn du nicht die Schandtaten da auch noch mit reinrechst, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist eine Herausforderung. Kriegssituationen, unsichere Zeiten sind Zeiten, wo man nicht gerne Kinder in eine Welt setzt, höre ich heute auch. Wie kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Dieser Vers hier ist eine Botschaft, dass viele Immanuels geboren werden. Auch in Zeiten, die für euch bedrohlich sind, werden Kinder geboren werden, die immer ein Zeichen dafür sind, dass Gott mit seinem Volk ist, dass er sein Volk versorgt. Bis heute ist das so. In Israel werden auch 2000 Jahre nach Jesus Kinder geboren, die alle ein Hoffnungszeichen dafür sind, ein Zeugnis dafür sind, für mich ist es das jedenfalls, dass Israel ein anderes Volk ist als die Germanen oder die Wikinger. Gott achtet darauf, dass die Identität seines Volkes weiter erhalten bleibt. Und das heißt, es werden immer neue Generationen von Kindern geboren. Gott ist immer noch an eurer Seite und er schenkt Kinder, die geboren werden. Dickmilch und Wildhonig steht dann dafür, dass die Kinder, die in solchen Situationen geboren werden, nicht nur die Basisernährung kriegen, die Muttermilch, sondern es gibt etwas, was Gott schenkt, was nach wie vor da ist. Dickmilch und Wildhonig stehen für die Versorgung, die eher die das übersteigt, was die Grundernährung sein soll. Er bleibt, Gott bleibt Versorger seines Volkes. Das ist das, was an großer Verheißung darüber steht. Ich achte darauf, dass mein Volk zahlreich wird und dass immer wieder Versorgung da wird. Böses zu verwerfen, Gutes zu erwählen, das ist eine Redewendung dafür, dass die Kinder selbstständig werden und mündig werden. Irgendwann treffen sie selber Entscheidungen. Ja, viel zu früh aus meiner Sicht, aber unaufhaltsam. Treffen die eigenen Kinder Entscheidungen, Böses oder Gutes zu wählen. Ob wir das dann noch so nachvollziehen, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist genau das, was passieren soll. Sie werden selbstständig und mündig. Und ehe genau das passiert, wird Gott auch diese Situation auflösen, eine Zusage. Das Zeichen, wenn wir das zusammenfassen, was Gott hier setzt, ist eine Ankündigung, dass Dinge eintreten. Vollkommen richtig. Und dass die sich niemand wünscht. Ja, es gibt bedrohliche Situationen. Aber gleichzeitig ist es eine Zusage, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk weitergehen wird. Und es gab für Ahas eine reale Frage Gottes zu sagen, willst du, dass ich dir ein Zeichen gebe, was deine Seele zur Ruhe bringt, was dich selber zum Tänzer macht, auch wenn keine andere die Musik hört. Wir haben in der Bibel durchaus Begebenheiten, wo Leute solche Fragen anders beantwortet haben. Ich habe euch zwei Stellen mitgemacht, Richter 6, Vers 17. Da antwortet zum Beispiel Gideon oder fordert Gideon ein Zeichen ein. Wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Lässt sich Gott in so einer Situation bei Gideon darauf ein? Ja, macht er. Ja, es ist wild, was da an Zeichen von Gideon eingefordert werden und wie konkret Gott darauf antwortet. Oder ein Mann, dem Jesus Christus begegnet in Markus 9, der sagt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Es ist absolut gut für uns, dass wir sagen, Gott, ich bin in einer Situation, wo mir der Glaube fehlt, jetzt noch vertrauensvoll zu handeln. Was sagst du dazu? Gott liebt solche Gebete, er will regieren und das macht mir ganz viel Mut und ich will dir den Mut auch machen, solche Gebete, auch Gebete des Unglaubens, in der Ehrlichkeit zu formulieren und nicht uns selber oder andere mit frommen Worthülsen abzuspeisen, die Gott am Ende dann doch wieder langweilen. Ja. So, wenn wir das Jesaja-Buch lesen, dann verdichten sich im Laufe des Buches immer mehr die Hinweise zu diesem Immanuel, den wir meinen, wenn wir Weihnachten feiern. Ja, aber hier an dieser Stelle ist es noch eine sehr allgemeine Aussage, dass viele Immanuels geboren werden. Ich habe euch an der Technik einige Ausdrucke mitgebracht. Wenn ihr das machen wollt, zeigt mir mal bitte einmal die Übersicht, Marc. Wir haben ganz viele Stellen, wo Immanuel immer weiter für mich gefüllt wird mit dem Bild für den Messias und was mündet auf Jesus. Macht euch gerne mal auf die Suche. Jetzt noch bis Heiligabend, bis Weihnachten ist noch ein bisschen Zeit. Lest die mal nach, die Stellen. Es gibt noch mehr in Jesaja. Und da sind Ausdrucke, die liegen da auf der Technik. Könnt ihr gerne mitnehmen und dann in Ruhe nachlesen. So, für König Ahas hätte es die Möglichkeit für einen heiligen Moment gegeben. Er lässt das an sich vorübergehen und hat das mit frommen Antworten ausgeschlagen. Jetzt springen wir mal ins Neue Testament, in die Situation eines jungen Mannes, der diesen Vers in einem Traum zugesprochen bekommt als Erklärung und dessen Glauben dadurch gestärkt worden ist, der ganz anders reagiert als Ahas und dadurch auch Veränderung erlebt. Ich lese die Verse Matthäus 1, 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen soll, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Siehe, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Dieser junge Mann war in einer sehr verzwickten und schwierigen Situation. Wir müssen uns vor Augen halten, dass in dem Moment, wo eine ungewollte Schwangerschaft in dieser Kultur, in dieser Zeit war, dass die gesamte Existenz von ihm auf dem Spiel stand. Er wollte diese Frau heiraten und die Situation ist erstmal vollkommen klar. Die beiden sind vorher nicht intim geworden und woher auch immer dieses Kind kommt, Josef wusste, es ist nicht meins. Josef wird hier eine aufrechte Gesinnung bescheinigt. Er war in seiner Frömmigkeit ein Gegenentwurf zu Ahas. Er war eben nicht jemand, der fromme Worthülsen liebte. Das war ihm richtig fremd. Er will Gott mit seinem ganzen Handeln und mit seiner ganzen Gesinnung gefallen. Nun ist die Situation aber wirklich schwierig. Es ist vollkommen verständlich, dass Josef dieses Mädchen für eine Ehebrecherin halten muss. Wie soll er eine Frau heiraten, die das Kind eines anderen bekommt? Für ihn unmöglich zu denken. Und noch dazu stehen ja die Fragen im Raum, was werden die anderen denken? Wie werden sie handeln, wenn sie das herausfinden? Werden sie Maria steinigen? Das war das Urteil für sie als Frau aus dem Priestergeschlecht. Für Josef war klar, das Kind ist von einem anderen Mann und unter welchen Umständen auch immer entstanden. Er kann nicht damit leben und möchte Maria trotzdem nicht bloßstellen. und für ihre Bestrafung sorgen. Das heißt, da will er auch nicht verantwortlich für sein. Von daher ist seine Lösung, ich will sie heimlich verlassen. Und das alleine dieser Gedanke zeugt schon ganz viel, was Josef für ein Mensch ist, für ein Mann ist. Er ist jemand, der sagt, ich nehme damit für alle sichtbar die Verantwortung auf mich. Damals wie heute würde man denken, jetzt macht er sich aus dem Staub. Erst setzt er ihr ein Kind und dann macht er sich aus dem Staub. Und wenn du an einem anderen Ort in Israel anfängst, als Mann ohne Familie, ohne Herkunft, dann bedeutet das für alle anderen, du bist jemand ohne Ehre. Das heißt, er nimmt in so einer Situation das Schicksal auf sich, komplett neu anzufangen. Wie hoffnungslos muss seine Situation und sein Dilemma damals gewesen sein? Der heilige Moment hier für Josef war eine Ansprache in einer total hoffnungslosen Situation. Ähnlich hoffnungslos wie auch bei Ahas oder wie er sie erfunden hat. Josef unterscheidet sich von Ahas, weil er eine aufrechte Gesinnung hat. Er möchte glaubensvoll handeln, vielleicht prinzipientreu, würde ich in dem Moment vielleicht eher sagen. In jedem Fall konnte Josef nicht glauben, dass Gott hier hinter dieser Schwangerschaft steckt, dass das Teil seines Plans ist. Während er sich noch mit dem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen soll, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Ich gehe davon aus, dass Josef diesen Vers sehr gut kannte. Da spricht Gott, spricht der Geist Gottes, ihn an mit einem bekannten Vers. Und es gehörte zu der jüdischen Allgemeinbildung, dass man nicht nur den Vers kannte, sondern auch wusste, was steht vorher und nachher. Das heißt, ihm wird im Gegensatz zu uns sehr vertraut gewesen sein, dass Ahas in genau so einem Dilemma steckt und Worthülsen von sich gibt. Dass er die reale Möglichkeit hatte, sich ein Zeichen zu erbitten, damit er noch tanzen kann. Ihm war auch klar, dass die Geschichte Gottes, die vor 700 Jahren da zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, sich bis heute weiterentwickelt hat. In jedem Jahr werden in Israel Immanuels geboren. Das ist doch Josefs Kenntnisstand. Er weiß doch, dass er einer von diesen Immanuels ist, die auch geboren worden sind. Und er weiß auch, dass das Volk Gottes immer noch auf den Messias wartet, von dem doch Jesaja an so vielen Stellen berichtet hat. All das weiß er. Und jetzt spricht der Engel Gottes ihn, dem Zimmermann aus Nazareth, diesen Vers zu. Ihm, der nicht glauben kann, dass mit dem Kind eine besondere Verheißung verbunden ist, der sich in einem krassen Dilemma befindet und das zugegebenermaßen prinzipientreu, aber er will es doch selber in die Hand nehmen und sagen, ich handle so, wie ich es für richtig halte. Ihm, der nicht daran denkt, dass er der Pflegevater des Messias sein könnte, dem der Engel aber genau das zuspricht, er wird derjenige sein, der ihm den Namen Jesus, Gott rettet, das die Bedeutung des Namens geben darf. Er darf der irdische Vater von dem sein, auf den sein Volk seit 700 Jahren wartet und der es befreien wird von aller Schuld. Ihr Lieben, wir lesen das 2000 Jahre später und ich gehe ganz stark davon aus, dass du diese Stelle schon ein paar Mal gehört hast. Uns ist die so geläufig, dass wir die für normal halten, was da passiert ist. Ich glaube, dass Ahas und Josef Menschen wie du und ich waren. Wir kennen die Verheißung Gottes, auch Ahas war mit denen vertraut. Und in manchen Situationen haben wir Hoffnung, da denken wir positiv, da sagen wir, da passiert was. Und in manchen Stellen fällt uns das schwer, einen Silberstreif am Horizont zu erkennen. Wird's gut? Ich weiß es nicht. Sehe ich nicht. Heilige Momente sind Momente für dich und mich. Momente, in denen Gott unser Herz ganz tief berührt. Manchmal strecken wir uns danach aus und sagen, Gott, ich brauche das. Und manchmal schenkt uns Gott solche Momente, während wir schlafen. So wie bei Josef. Heilige Momente sind Momente, in denen wir wieder glauben können. Heilige Momente kennzeichnen Eingreifen Gottes, das unsere Perspektive verändert. Nicht unbedingt die Umstände, aber unsere Perspektive. Es ermöglicht uns zu glauben, dass Gott regiert und dass auch dann, wenn wir jetzt 3 Schritte weitergehen in dieser unmöglichen Situation, dass Gott handelt und sich dazu stellt. Und dann entstehen solche Glaubensaussagen wie: Mein Gott heißt Immanuel, weil er mit mir geht in die Situation, die wir vor Augen haben. Er interessiert sich für mich. Ihr Lieben, wir sind nicht abgemeldet für die Präsenz Gottes, weil Gott einen tiefen Wunsch hat, mit uns auch darin Gemeinschaft zu haben. Seine Geschichte mit der Menschheit ist noch nicht zu Ende. Er rettet mich aus Situationen, die für mich hoffnungslos und ohne Ausweg sind. Er schafft Wege und er handelt. Für mich ist ganz berührend, wir haben ja einen Missionar, Helmut Diefenbach, der immer wieder in die Ukraine reist. Und wir haben dann so Lichttüten gepackt und die mitgegeben, die kennzeichnen, das ist ein Zeugnis für Gottes Gegenwart. Ja, und er bringt diese Lichttüten zu Menschen an der Front, die dort in den Schützengräben sind. Die Leute sagen, Tränen überströmt, nehmen sie so eine komische Tüte. Wir würden vielleicht sagen, hättest du dem nicht was zu essen mitbringen können. Ja, machen sie auch. Aber das, was sie tatsächlich anrührt, ist, dass Christen in ihre Situation reinkommen und sagen, wir sehen euch, wir beten für euch. Die Menschen schränken sich aus nach Gebet. Weil sie genau das vermissen, dass Leute zu ihnen kommen. Die sagen, die EU-Politiker, die sind ganz weit entfernt. Unsere Politiker, die sind ganz weit entfernt. Aber ihr Christen, ihr kommt zu uns in die Schützengräben. Finde ich total krass. Mein Gott heißt Immanuel, weil er mit mir ist. Ich möchte mit dem Bibelvers enden. Und ich möchte dich einladen, dass du diesen Vers einmal ganz für dich hörst. Für deine Situation, weil ich glaube, dass Gottes Wort lebendig ist und stärker und kräftiger ist, als wir uns das vor Augen halten. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Amen.